Anna Klaus ist Journalistin, Autorin, politische Beobachterin, Ehefrau, Mutter und wahrscheinlich auch diejenige, die sich als Erste in einer Diskussion beteiligt, wenn es spannend wird. Aber keine Sorge, Anna ist nicht nur klug und schlagfertig, sondern auch herzlich und immer bereit, den Dingen auf den Grund zu gehen. Sei es in der Politik oder im Alltag. Und sie traut sich, die Wahrheit zu sagen. Und vor allem zu schreiben. Nicht nur für den Spiegel, für den sie als Kolumnistin am liebsten über Söder, die CSU, Familienpolitik oder Feminismus schreibt, sondern auch in ihrem neuen Buch »Mein Mann ist die bessere Mutter« über ganz persönliche Dinge wie ihr Familienleben. Ihre Texte bringen uns oft zum Nachdenken, manchmal zum Lachen und immer dazu, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Doch heute drehen wir den Spieß mal um. Ich stelle die Fragen und Anna darf sich entspannt zurücklegen. Na gut, also so entspannt, wie dein journalistisches Herz das eben zulässt, Anna. Ich möchte von ihr wissen, wie leicht oder schwer es ihr gefallen ist, mal über sich selbst zu schreiben, über sich als Mutter, über schlechtes Gewissen und vor allem auch mal keins zu haben. Denn Anna gehört zu den Frauen, die genauso gerne arbeiten, wie auch Mutter zu sein. Frechheit. Oder gerade ehrlich? Apropos, jetzt mal ganz ehrlich. Was bereust du bei deinem Kind aufgrund der Arbeit vielleicht verpasst zu haben?
Also ich habe ja die ersten Schritte verpasst meines Sohnes und das war schon ein sehr schmerzhafter Moment. Damals war es auch noch, das war so vor ungefähr 8 Jahren, also vor der Corona-Pandemie, da war Homeoffice noch nicht Standard. Ich bin also jeden Tag zum Arbeiten ins Büro gegangen. Ja. Mein Mann war damals in Elternzeit zu Hause und er rief mich dann an und verkündete total stolz, er hat die ersten Schritte gemacht. Und am Abend hat er mir dann auch ein Video gezeigt. Aber es ist natürlich was anderes, ja, wenn man live dabei ist, ja, als wie wenn man nachher ein Video sieht.
Ja, das glaube ich dir gerne. Bei der Gelegenheit drücke ich doch hier mal auf Video. wenn wir nochmal zurückspulen, du hast gesagt, das ist jetzt ungefähr 8 Jahre her. Sagen wir mal vor 9 Jahren oder vielleicht vor 10 Jahren. Du warst also noch schwanger und hast dir vielleicht schon mal so ausgemalt. Also so ist das bei mir gewesen und so ist es auch bei vielen Frauen, mit denen ich gesprochen habe. Wie ist denn das so, wenn ich dann vielleicht das Baby bekomme, erstmal abtauche, wieder einsteige und so weiter? Was waren so vorher deine Gedanken, wie das Ganze mit der Vereinbarkeit aussehen könnte bei dir? Und vor allem, wie hast du damals eigentlich gearbeitet?
Selbstkritisch muss man wahrscheinlich sagen, ich war total naiv. Ja. Vielleicht war es aber auch einfach gut, nicht zu wissen, wie es wirklich ist.
Ja.
Ich dachte eigentlich, wir leben im 21. Jahrhundert. Ich habe einen emanzipierten Mann geheiratet. Ich bin selber emanzipiert. Mir macht das Arbeiten Spaß. Wir haben auch keinen Ehevertrag, in dem wir irgendwie festgelegt hätten, jeder macht 50-50. Das war so unausgesprochener Background unserer ganzen Beziehung schon, ja, davor. Aber man merkte schon, zum Beispiel in dem Moment, wo wir uns nicht nur über den Vornamen des Kindes einigen mussten, sondern auch über den Nachnamen. Wir hatten ja bei der Hochzeit, 2 Jahre bevor ich schwanger wurde, hatten wir geheiratet. Und da war es kein großes Thema, jeder behält seinen eigenen Nachnamen. Weil ich bin ja Journalistin,
ja,
und mein Nachname ist ja so ein bisschen auch meine Marke. Wenn, ja, man mich googelt und so, dann kommt man auf meine Texte. Das war also ganz klar, dass ich jetzt nicht einfach den Nachnamen meines Ehemannes annehmen kann, obwohl der schön ist oder nicht weniger schön als mein Mädchenname.
Ja.
Für meinen Mann war aber auch ganz klar, ich nehme doch nicht den Nachnamen einer, aha, Frau an. Und er ist auch ein Einzelkind. Das war, glaube ich, auch ein Gedanke, den er hatte. Ich verrate doch irgendwie meine Familie, wenn ich den Nachnamen meiner Familie abgebe und den meiner Frau, ja, annehme. Aber ich sagte auch, ja, was sollen denn meine Eltern denken, wenn ich meinen Mädchennamen abgebe? Und mein Vater war dann auch sehr traurig, als ich mich dann nämlich dafür entschieden habe, tatsächlich den Nachnamen meines Mannes anzunehmen. Also Anna Klaus ist mein neuer Nachname.
Angeheiratet.
Habt ihr aber da ging es schon los mit der ersten.
Ja, ja, da fängt es an.
Das ist so ein leichter Rückschritt, könnte man sagen.
Habt ihr über einen Doppelnamen nachgedacht?
Nicht wirklich.
Nicht wirklich?
Nee, das war so andere Generation.
Ja.
Die Frauen mit Doppelnamen, das war so eine Bürgermeisterin bei uns in der Heimatstadt und ein bisschen anstrengende Sozialkundelehrerin. Ja. Das schwang irgendwas mit, was ich eigentlich auch für überwunden glaubte.
Ja.
Aber.
Na gut.
Da kommen wir vielleicht noch drauf.
Da kommen wir noch drauf. Also du hattest damals ja deinen Namen zur Marke gemacht, warst also damit schon etabliert und hast, wie war das? War das eine Festanstellung? War das eine freie? War es eine gemischte Stelle? Also wie sah dein Arbeitsalltag aus, bis du schwanger wurdest oder dein Kind geboren hast?
Ich habe ja Kulturwirtschaft studiert in Passau,
ja.
Und bin danach so über den Umweg einer Werbeagentur in den Journalismus gerutscht und habe dann noch an der Deutschen Journalistenschule eine Ausbildung als Journalistin gemacht. Bin danach über freie Mitarbeiten erstmal bei der Süddeutschen Zeitung und beim Bayerischen Rundfunk. Man schlägt sich dann so durch mit Auftragsjobs und Pauschalen und freien Mitarbeitern. Dann zum Spiegel nach Hamburg gekommen und habe da auch 2 Jahre beim Spiegel gearbeitet, auch erstmal befristet und dann aber irgendwann, also quasi nach 5 Jahren im Beruf, hatte ich dann die unbefristete Stelle ja. als Redakteurin beim Spiegel und hatte mich dann auf eine Stelle in München beworben. Es gibt so Regionalbüros vom Spiegel, eines davon in München, und darauf hatte ich mich beworben, weil mein Mann, er kommt auch aus Süddeutschland, ich bin auch gebürtig aus Baden-Württemberg, nicht aus Bayern. Und mein Mann sagte immer, wir können doch nicht in Hamburg Kinder kriegen. Das wären doch dann Nordlichter. Also vor allem mein Mann wollte irgendwie immer zurück in den Süden und sagte, wenn wir jetzt aber ein Kind in Hamburg kriegen, dann bleiben wir doch da. Und wie ist denn das, wenn das Kind aufwächst in Hamburg und die Großeltern sind irgendwie 5, 6 Stunden entfernt? Und dann war irgendwie klar, wir wollen unseren Lebensmittelpunkt wieder nach München zurücklegen. Mein Mann ist kein Journalist, muss man vielleicht an der Stelle sagen, sondern der macht Apps und App-Beratungen, hat für Apple länger gearbeitet und der kann von überall arbeiten und hat dann auch von München aus arbeiten können. Und dann waren wir quasi beide in Festanstellungen, beide in Vollzeit, ich in der Medienbranche, eher in der Tech-Branche. Beide mit ähnlichem Gehalt, beide mit einer ähnlichen Karriereposition, so. Und dann kam das Kind.
Und dann kam das Kind. Ein einschneidender Moment. Jetzt hast du gerade gesagt, beide mit ähnlichem Gehalt. Das ist bei dieser ganzen Planung, finde ich, eins der wichtigsten Themen, weil davon so viel Entscheidung abhängt, ist meine Erfahrung. Ne? Also wenn die Frau einfach bis dahin schon, und so ist es in den meisten Fällen, weniger verdient, dann ist die Entscheidung naheliegend, dass sie auch diejenige ist, die länger zu Hause bleibt.
Total, ja.
So Faktoren wie ich arbeite gerne und das ist meine Leidenschaft, kommen natürlich auch hinzu. Mhm. Für manche ist es ja auch ein Ausstieg aus dem Berufsleben, weil man eigentlich den Job nicht mag, den man gerade hat. Für andere ist es umso schwieriger, weil so 2 Herzen in der Brust schlagen. Wie war es bei dir? Und gab es vielleicht auch Kolleginnen, die das irgendwie vorgelebt haben, wie lange man denn wohl sich auch leisten kann, in eurem Beruf raus zu sein, ohne dann vergessen zu werden, Anführungsstrichen, oder nicht mehr die Aufträge bekommt, die Jobs bekommt, die man eigentlich haben möchte?
Also, als ich beim Spiegel angefangen habe, war der Verlag gerade schon in einer Übergangsphase von einem ziemlich reinen Männerladen in eine 50-50-Gesellschaft. Ja. Ich bin, glaube ich, muss man so sagen, auch eingestellt worden als Quotenfrau,
ja.
weil der Verlag erkannt hatte, sie brauchen mehr junge Frauen. Und inzwischen bin ich selber Führungskraft beim Spiegel und es sind wirklich 40-50% inzwischen Frauen in den Positionen. Aber das waren quasi die letzten 10 Jahre, die ich da voll mitgemacht habe. Aber als ich da angefangen habe beim Spiegel, da, weil du nach Vorbildern fragtest, da muss man sagen, gab es sehr wenige Frauen. Auch vor allem in Führungspositionen, also als Ressortleiterin, oder bis heute hat der Spiegel ja keine Chefredakteurin also gehabt. Aber es gab Frauen und sehr taffe Frauen und sehr tolle Frauen, aber die hatten sehr oft gar keine Kinder. Also man merkte, um damals Karriere zu machen oder überhaupt sich in einem Verlag wie dem Spiegel zu behaupten, im Politikjournalismus zu behaupten, haben viele Frauen den Preis gezahlt, dass sie also gar keine Kinder hatten. Und da gehörte ich schon zu denjenigen, die es anders machen wollten und die dachten, das muss doch möglich sein. Also das ist doch auch viel passiert, ist ja auch mit dem Ausbau der Kinderbetreuungsinfrastruktur und der Einführung des Elterngeldes. Das waren ja wirklich 2 Maßnahmen, die viel verändert haben für Frauen in allen möglichen Branchen, auch im Journalismus bei mir. Und es ist dann aber eben in meinem Fall bei einem Kind geblieben.
Und wie lange warst du nach der Geburt zu Hause oder hast du nicht gearbeitet?
Ich glaube, das waren, also mein Mann und ich haben uns so 60-40 aufgeteilt. Also ja. ich glaube, einen Monat insgesamt länger in Elternzeit als er. Aber insgesamt waren es dann, glaube ich, 7 Monate, die ich raus war. Und dann bin ich aber nicht sofort in Vollzeit wieder zurück, sondern auf 4-Tagesbasis.
Ja.
Also das ist so eine Art
Geht
Teilzeit.
Das in deinen Job?
Ja, also man hat halt, damals war unser Redaktionsschluss immer noch donnerstags.
Ja.
Und dann habe ich quasi Montag bis Donnerstag gearbeitet und Freitag war dann frei.
Okay.
Und das hat dann anfangs auch okay geklappt, aber in so einem Job wie meinem, wo man sich die Arbeit sehr frei einteilen kann, aber eben auch die Leute, mit denen man telefoniert, sich ihre Arbeit sehr frei einteilen, also Politik und Politikerin zum Beispiel, den kannst du ja nicht sagen, wenn die am Freitag anrufen, ja, ich melde mich am Montag oder so, ich habe heute frei und so, da muss man, ist man dann schon irgendwie hingegangen, hat es dann vielleicht versucht, kürzer zu halten, das Gespräch oder so, aber ich hatte dann das Gefühl, ich arbeite eigentlich auch am Freitag und warum kriege ich aber trotzdem nur 80% des Gehaltes, ist es nicht sinnvoller, ich arbeite gleich Vollzeit, versuche aber am Freitag vielleicht schon, wenn es irgendwie geht, um 14 Uhr irgendwie Schluss zu machen und so,
Ja, ist die klassische Teilzeitfalle, die, glaube ich, sehr viele Frauen oder Mütter erfahren, die dann sagen, wir steigen nur für 80% ein, kriegen nur 80% bezahlt.
Ja, aber wie willst du das messen? Mehr. Also bei unserem Verlag gab es damals auch noch gar keine Arbeitszeiterfassung.
Ja, okay.
Also man konnte gar nicht gucken, wann eigentlich 80% der normalen Arbeitszeit erreicht waren.
Ja.
Das ist quasi bei Vertrauensarbeitszeit einfach schwierig.
Ja, und wenn man gerade etwas so abliefert und in deinem Fall, du erstellst ja jedes Mal ein kleines Werk, dann sagst du ja auch nicht, die Zeit ist abgelaufen, ich lege den Stift beiseite, sondern du stehst ja, da steht ja der Name drunter. Du willst ja natürlich auch was abliefern, wahrscheinlich was dir und deinen Ansprüchen genügt. Und
ja, faktisch hatte ich quasi 4 Tage Zeit für was, wo andere Kollegen und Kolleginnen 5 Tage Zeit haben. Es muss aber natürlich trotzdem die gleiche Qualität haben. Also hat es auch eher dazu geführt, dass ich dann halt an den 4 Tagen noch abends dran saß und was fertig gemacht habe und trotzdem nur 80% gezahlt bekommen.
Ja.
Dann müsste man schon einen klareren Cut machen. Oder wenn man, es gibt ja auch im Journalismus auch Schichten, die man übernehmen kann, wie News-Schichten oder so, dann hätte man vielleicht irgendwie in ein anderes Ressort wechseln müssen, wo klar ist, man macht wirklich 8 Stunden lang die News-Schicht Montag und Mittwoch und an den anderen Tagen arbeitet man gar nicht, dann kriegt man das vielleicht auch hin.
Ja, verstehe. Und wann gab es bei dir oder bei euch zu Hause dann diesen Moment, wo du gesagt hast, also so macht das eigentlich gar keinen Sinn, wir müssen es irgendwie anders aufteilen?
Also, ja, als ich dann so ein halbes Jahr oder Jahr da 80% gearbeitet habe, war dann unser Sohn auch endlich in einer Kita angekommen, wo wir uns wohlfühlten und wo sich der Sohn wohlfühlte. Weil das ist ja in einer Stadt wie München, wird sich ja in Hamburg und Berlin oder in vielen Großstädten ist das ja ähnlich, dass man einfach keinen Platz findet. Dann haben wir eine Tagesmutter ausprobiert, da fühlte sich aber der Junge irgendwie nicht wohl, da hat das nicht geklickt zwischen ihm und da mussten wir ihn immer abholen, schon nach 2 Stunden, hat viel geweint, das war nicht mit, das war, also kommen mir jetzt noch fast die Tränen, wenn ich daran denke, also da, das war schlimm und dann die eine Kita war aber komplett am Stadtrand.
Oh, das ist ja auch immer eine Herausforderung.
Und da mussten wir dann zum Teil mit dem Auto jeden Morgen hinfahren. Da hatte ich dann auch meinen Verkehrsunfall.
Oh Gott.
Weil ich irgendwie abgelenkt war. Nicht schlimm, es war nur ein Auffahrunfall an der Ampel. Aber es war doch dann auch kein Zustand. Und dann sind wir irgendwann umgezogen, auch an den Stadtrand von München. Da war dann ein Neubaugebiet und da gab es dann auch viele Neubaukitas. Und ab dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, okay, der Junge ist gut aufgehoben, dann konnten wir beide wieder Vollzeit arbeiten, weil davor hat mein Mann auch 4 Tage gearbeitet und ich auch 4 Tage. So, es gab sozusagen 2 fixe Tage in der Woche, wo das Kind fix bei uns war. Und es war dann 3 Tage in der Betreuung und 4 Tage bei uns.
Ja, und da beginnt ja eigentlich diese besondere Phase, in der du wieder dem nachgehen konntest, was du wolltest und vielleicht auch das ein oder andere oder den ein oder anderen Kommentar auf dich gezogen hast, denn du hast es wirklich gewagt, wieder Vollzeit zu arbeiten, obwohl dein Kind noch sehr jung war. da kann ich mir vorstellen, ist es auf der einen Seite so befreiend, dass du wieder dem nachgehen kannst und ihr das organisiert bekommt. Auf der anderen Seite, wie ist das, wenn man da Kommentare erntet? Also hast du da ein dickes Fell gehabt?
Ich habe ja die Kommentare oft gar nicht so richtig gemerkt.
Ja.
Und erst so im Nachhinein gedacht, war das eigentlich?
Ach so.
Fies, jetzt klar. Also ich erinnere mich konkret an eine Sache, da war ich, hatte ich mich um ein Stipendium beworben in Amerika.
Mhm.
Das ist, wollte ich immer mal schon machen, ins Ausland gehen, und habe es aber während des Studiums nicht gemacht und nicht geschafft, und hatte dann die Chance, 2 Monate lang in Denver, Colorado, bei einer Lokalzeitung mitzuarbeiten. Und das hat aber bedeutet, dass Sohn und Mann nicht die ganze Zeit mit dabei sein konnten. Die waren dann 5 Wochen erstmal allein in München, während ich allein in Denver war. Und dann davon hatte ich dann in der Woche davor einer Bekanntschaft auf so einer Gartenparty erzählt, dass ich schon ein bisschen aufgeregt sei und dass das jetzt bald losgeht. Und dann meinte sie, meine Güte, du hast ja ein Gottvertrauen. Dann wusste ich schon gar nicht, was sie eigentlich meint mit Gottvertrauen.
In den Vater oder in die Situation?
Ja, genau. Also die meinte sozusagen, und dann, genau, dann wurde sie konkreter.
Ja.
Also, schafft das dein Mann?
Hm.
Also meiner scheitert ja schon, wenn er den Sonnenhut des Kindes finden soll. Also, und schafft das quasi, ist das nicht auch kindeswohlgefährdend? Irgendwie meinte sie dann so aus Witz. Und ich sagte, nee, das kriegt er schon hin. Und dann meinte sie, ja, also ich bewundere dich als Ego-Mutter. Und dann dachte ich erst, oh, das ist ja nett. Nein, nein, muss mich ja nicht. Habe ich mich erst geschmeichelt gefühlt.
Und, das ist aber auch fies verpackt.
Am nächsten Morgen, so mit dem Kater nach diesem Gartenfest, kam mir dann, Mensch, das war doch aber eigentlich ein Diss.
Ja.
Die hat die Ego-Mutter genannt. Ja. Ist das irgendwie das neue Wort für Rabenmutter?
Ja. Habe ich auch vorher noch nie gehört. Ego-Mutter.
Ja, aber da schwingt doch mit sozusagen. Ja, du, also ich stelle quasi mein Ego, mein Traum in dem Fall, mal eine Zeit lang in Amerika zu arbeiten, über das Wohl meiner Familie.
Ja.
Weil so war, nahm sie es ja offenbar wahr, dass ich das Kind in Gefahr bringe, weil ich es fünf Wochen mit dem Vater allein lasse. Deswegen eben auch das Gottvertrauen sozusagen. Das kann ja quasi gar nicht funktionieren, aber mithilfe des lieben Gottes vielleicht dann schon. Das war sich auch ein bisschen witzig gemeint. Aber so, da verstand ich so im Nachhinein, okay, für sie ist das offenbar echt unvorstellbar, ihr Kind oder ihre Kinder, sie hatte auch zwei, ist vielleicht auch nochmal was anderes, mit dem Mann für 5 Wochen allein zu lassen.
Ja, interessant. Das ist wie so eine kleine Sozialstudie in einer 5-Minuten-Konversation, die man da wirklich gut auseinanderdröseln könnte. Da schwingen so viele Dinge mit, auch glaube ich von eigenen Ansprüchen und von Prioritäten und wie man alles so einsetzt. Ich finde, ich denke auch, es ist eine besondere Situation, dass man innerhalb einer Familie ein paar Wochen getrennt ist, einfach nur eine besondere Situation, gar nicht werden, nur eine besondere Situation, und wie schön, dass du dem nachgehen konntest. Aber was ich immer wieder überraschend finde, ist, wie wenig Vertrauen Frauen in ihre Ehemänner und Väter der Kinder haben. Das überrascht mich doch immer wieder.
Es war aber auch dann schon wirklich, ich hatte auch Angst, dass es sozusagen für den Sohn irgendwie entwicklungsmäßig vielleicht schwierig ist, wenn er irgendwie merkt, seine Mutter lässt ihn quasi 5 Wochen im Stich. Ich hatte es auch so ein bisschen internalisiert und hatte schon auch ein bisschen Angst, quasi was tue ich da meinem Kind an, wenn ich es irgendwie 5 Wochen lang nicht sehe.
Ja.
Dabei,
interessant, ja.
Ist es doch eigentlich 5 Wochen lang, ist ja jetzt kein, sind ja jetzt keine 5 Jahre, aber ich hatte schon auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Und ganz schlimm war es, als das Kind irgendwann anfing, in diesen Videochats aufhörte, mich Mama zu nennen.
Oh nein, ja.
Also es sagte dann irgendwann Anna zu mir.
Ja, oh Gott.
Und auch nicht Mama Anna, sondern Anna.
Also
der Junge war da, glaube ich, 4 Jahre alt, so konnte da schon sprechen.
Und hast du das als Entfremdung wahrgenommen?
Ja, also ich es hat mich sehr getroffen, plötzlich für das Kind die Anna zu sein.
Ja.
so wie die Erzieherin in der Kita, da gab es die Mandy, ja, die Christiane und jetzt gab es eben mich, noch die Anna. Dabei sagen doch auch Entwicklungspsychologen, dass es eigentlich gut ist, wenn ein Kind verschiedene Ansprechpartner hat und zu verschiedenen Personen Vertrauen fasst. Mhm. Aber es ist schwierig mit seinem Selbstverständnis.
Ja, klar.
Zu vereinbaren, wenn man dann als Mutter eben nicht mehr die Nummer eins ist,
ja,
und vielleicht noch nicht mal die Nummer zwei,
ja,
sondern einfach nur noch die Anna.
Ja. Hat das für Konsequenzen gesorgt? Hast du dann gesagt, Abbruch, ich komme sofort nach Hause, ich erobere mein Kind zurück?
Naja, aber ich habe die erst recht die Tage gezählt, wann endlich Sohn und Mann mich dann besuchen, ja, kommen in Denver, weil die haben dann die letzten 4 Wochen haben wir noch gemeinsam in einem Haus, im Airbnb dort gewohnt, und ich habe dann natürlich schon die Tage gezählt und habe mich irre gefreut auf den Moment, wo ich sie dann am Flughafen wieder,
ja,
in die Arme schließen kann. Aber ich habe so das Gefühl, ich hab die beiden mehr vermisst als andersrum.
Und die Situation, dass dein Sohn die ersten Schritte machte, war das auch in dieser Phase? Während du in Amerika warst?
Nee, das war früher. Da war ich nur im Büro.
Okay, da warst du also noch am gleichen Ort sozusagen.
Da war ich am selben Abend
Land.
Wieder zu Hause, genau. Aber dann war er dann schon zu müde, unser Sohn, um nochmal in meine Arme zu laufen. Man stellt sich das dann ja so vor. Man kommt dann aus dem Büro nach Hause, die Tür, ja, fliegt auf und da wartet dann schon Sohn und Mann und er läuft mir mit seinen ersten Schritten in die Arme. Nix da. Er war natürlich schon durch und war müde und war quengelig und wollte noch was vorgelesen bekommen vielleicht. Und dann war es das mit dem Tag. Ich frage mich immer so viele, ich finde das schon hart, wenn man sein Kind wirklich nur so in den letzten 2 Stunden des Abends mitkriegt. Und aber vor allem für viele Väter ist ja das
völlig
Realität.
Normal. Ja, das ist sehr gegeben. Und die letzten 2 Stunden des Tages sind ja auch nicht immer die besten.
Eben.
Also, aber das hat sich dann schon, würdest du sagen, eingebrannt, dass das etwas ist, wo du einfach nicht dabei warst in diese ersten Schritte deines Kindes. Auch das ist natürlich eine Realität, die die meisten Männer erleben. Das Kind kann auch in der Kita die ersten Schritte machen, all solche Sachen. Ich frage mich da immer, ob die Erzieher dann einfach verheimlichen, dass das passiert ist, sodass die Eltern es selber rausfinden irgendwann. Als ich das Buch gelesen habe, also das Buch ist so aufgebaut, dass man immer so ganz viele kleine Einblicke in verschiedene Situationen bekommt. Das fand ich sehr, sehr gut, weil ich es dadurch, also es war total leicht nachzuvollziehen, gut zu lesen, sehr snackable, würde ich jetzt mal sagen. Und wir hatten ja auch schon vorher ein bisschen gesprochen und geschrieben. Und es gibt sehr viele Situationen, wo ich relaten kann. Ich habe mich aber gefragt, dadurch, dass ich jetzt natürlich einen anderen Bezug zu dir hatte, als wenn ich die Autorin eines solchen Buches nicht kenne, wie leicht oder schwer ist es dir gefallen, dieses Buch zu schreiben? Also war das eher auch eine Erleichterung des möglicherweise Gewissens? Oder ist es eigentlich auch schwer, über diese vermeintlichen Schwächen zu schreiben oder diese vermeintlichen Dinge, die man vielleicht, wenn man ein weiteres Mal sie erleben würde, anders machen würde?
Ich habe ja angefangen mit dem Schreiben, da habe ich noch gar nicht an ein Buch gedacht.
Ah ja.
Also so geht's ja schon mal los. Also ich bin nicht aufgewacht und habe gedacht, jetzt schreibe ich ein Buch über meine Familie.
Ja.
Das wäre mir gar nicht, würde mir gar nicht einfallen. Aber ich habe schon immer Tagebuch geschrieben.
Ja.
Seitdem ich 15 bin und seitdem ich noch überhaupt nicht wusste, dass ich vielleicht mal Journalistin werde oder so. Es war einfach so ein Hobby von mir, angefangen mit der Boygroup-Zeit oder, ja, so. Vielleicht war ich auch 13 oder so. Damals waren Backstreet Boys und Take That und
oh,
so.
Ja.
Das war toll. Und da habe ich seitenlange Einträge geschrieben, wer der coolste Backstreet Boy ist und wie es auf einem Konzert war und so.
Ja.
Danach kam der erste reale Liebeskummer und dann ging es mit dem Studium los. Und ich habe immer schon Tagebuch geschrieben. Und das wurde dann aber schwierig, ab dem Moment, wo dann ein Kind da war.
Ja.
Weil da hat man ja schlicht einfach oft nicht mehr die Zeit.
Ja.
Und dann kam es mir aber zugute, dass damals der Spiegel überlegt hat, ob sie so eine Art Elternkolumne machen wollen. Also einmal die Woche schreibt jemand aus der Redaktion über Familienthemen.
Ah.
Und da ich irgendwie, dass ein paar wussten, dass ich hin und wieder Tagebuch schreibe und ich immer mal schon gerne so persönliche Texte auch geschrieben hatte zu anderen Themen, wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da regelmäßig Elternkolumnen zu schreiben. Und dann habe ich hatte mir damals meine Chefin eher davon abgeraten, weil sie meinte, naja, du bist doch eigentlich Politikredakteurin. Machst du dich nicht angreifbar, wenn du jetzt Dinge aus deinem Privatleben erzählst?
Ja, interessante.
Deswegen steht auch zum Beispiel nie der Vorname meines Sohnes da und auch über meinen Mann spreche ich so mit Namen irgendwie selten, einfach um auf absurderweise, jetzt schreibe ich ein Buch über meine Familie, aber auf eine andere Art und Weise versuche ich auch, sie zu schützen und auch nicht so viele Bilder zu posten oder so auf Social Media, weil klar, ich eigentlich im Hauptberuf Politikjournalistin bin und da hat man natürlich auch irgendwie Feinde und man will nicht, dass die Familie da irgendwie zwischen die Fronten gerät manchmal.
Ja.
Aber ich hatte einfach Lust drauf und habe dann gedacht, was sind denn die Erlebnisse so aus meinem Familienalltag, die nicht zu persönlich sind, dass sie quasi das Persönlichkeitsrecht von meinem Sohn oder meinem Mann verletzen. Ich will auch keinen Exhibitionismus betreiben oder so, aber ich denke mir, was sind so die Szenen, die ich erlebe und die vielleicht pars pro toto vor irgendwas stehen, was viele andere vielleicht auch so ähnlich erleben. Und mir hilft das dann, auch wenn ich dann die Nachrichten lese und die Mails bekomme von anderen, die vielleicht Tipps haben, wie es besser geht oder die mir schreiben, ach, das habe ich so ähnlich auch erlebt, das war nett, das jetzt nochmal 3 Jahre später nachzulesen, dass es anderen Familien auch so schwer fällt, einen Kita-Platz zu finden und so. Und dann habe ich immer weitergemacht und jede Woche oder jeden Monat so eine Elternkolumne geschrieben und irgendwann waren so viele Texte da, dass ich gedacht habe, ich kann doch jetzt irgendwie die versuchen zu bündeln und thematisch zu clustern und zu einem Buch.
Und so ist das Buch entstanden.
So ist
verstehe.
Entstanden. Ich bin also nicht aufgewacht und habe gedacht, heute schreibe ich ein Buch.
Ah, ja, sondern
so peu peu entstanden, weil sonst wäre es ja auch gar nicht möglich. Ich glaube, wer hat die Zeit zu arbeiten, Care-Arbeit und da noch ein Buch nebenher zu schreiben, das war schwierig genug, aber es gab sozusagen schon Texte, die über 5 Jahre lang entstanden sind und ich musste dann nur noch in Anführungsstrichen sämtliche Ferien des letzten Jahres dazu nutzen, das Buch zu schreiben.
Man hat ja sonst nichts zu tun.
Aber deswegen, es gibt schöne Bilder von mir, wie ich irgendwie in Italien am Strand sitze und wir haben uns dann auch da 50-50 aufgeteilt, mein Mann und ich hatte dann vormittags Buchschreibzeit.
Ah, ja.
Und nachmittags war ich dann mit dem Sohn im Pool und mein Mann hat noch ein bisschen was gearbeitet.
Okay. Ja, das macht total Sinn. Deswegen auch, weil ich da eben eingangs sagte, dass es so viele unterschiedliche Passagen sind, dass du mir jetzt erzählst, dass das natürlich so auf diese Art und Weise entstanden ist und gewachsen ist. Ich frage mich trotzdem, ob das hier und da sind es ja sehr persönliche Texte mit Ideen, wie ihr es für euch gemacht habt, die vielleicht nicht der, ich will es jetzt ja gar nicht Norm nennen, aber der Mehrheit entsprechen. Gab es da mal Resonanzen oder Kritik, die dir wirklich geschrieben haben und gesagt haben, wie kann man nur, also so ähnlich wie die Gartenparty, nur halt auf schriftliche Art und Weise?
Also am krassesten fand ich eigentlich ein anderes Interview zu meinem Buch.
Ja.
Das war ein Interview mit einem österreichischen Familienmagazin und die Interviewerin hatte mir die Fragen schriftlich gestellt und bei einer Frage klappte mir wirklich die Kinnlade runter und ich war froh, dass ich die nicht live beantworten musste, so wie jetzt bei dir hier. Da fehlten mir wirklich die Worte, weil die wollte wissen, folgendes fiktives Szenario, stellen Sie sich vor, Sie wären tot.
Oh, fängt ja schon mal gut
an. Fängt ja schon mal gut an. Okay, und dann ging es weiter. Also Ihre Stelle als Redakteurin beim Spiegel wäre ja wahrscheinlich innerhalb von einer Woche neu besetzt.
Oh, charming.
Womit sie auch recht hat, so ist das. Aber in ihrer Familie würden sie doch ein riesiges Loch reißen und alle wären ewig traurig. Und kann man also wirklich sagen, dass Selbstverwirklichung im Beruf genauso wichtig ist wie
Sinn
als Mutter.
Mhm.
Und da schwang für mich so mit eben dieser Ego-Mutter-Vorwurf.
Ja.
So, was willst du mit deinem Beruf, dass deinen Auftrag als Mutter ist, die Familie glücklich zu machen. Und es ist ja auch ein wahrer Kern, weil klar, wäre mein Sohn krank oder mein Mann, dann würde ich natürlich nicht sagen, ja, das ist mir egal, ich arbeite weiter. Mhm. Ich kann das nur machen, weil die Familie zum Glück, Gott sei Dank, gesund ist. Und natürlich ist Familie irgendwie das Wichtigste auf der Welt, würde ich sagen, ja. Aber ich finde schon, dass es auch wichtig ist, woanders außerhalb der Familie sich selbst verwirklichen zu können. Das kann ein Beruf sein, wie jetzt in meinem Fall, der mir halt großen Spaß macht. Was kann ja auch ein aufwendiges Hobby sein.
Ja. Ja, würde ich komplett unterschreiben. Und das ist, glaube ich, auch diese große Gefahr, in die man rutscht, wenn man auf einmal, sobald man Mutter ist, so vieles umstellt und so vieles loslässt von dem, was man eigentlich vorher war. Und dann verliert man das irgendwie oder weiß, erinnert sich gar nicht mehr. Oder es dauert eine ganze Zeit lang, bis man denkt, ich habe doch das und das auch immer so gerne gemacht. Und man merkt aber irgendwie in sich, irgendwas macht mich unzufrieden und man kanalisiert es dann auf etwas ganz anderes. Ich glaube, man kann schon viel vorwegnehmen und ausgleichen und ausbalancieren, wenn man einfach immer wieder seine Bedürfnistanks sozusagen kontrolliert und auch ehrlich mit sich ist.
Jutta Almendinger, das ist eine Soziologin, hat mal, das war zur Corona-Pandemie, den Satz gesagt, es müsste ein Recht für Frauen geben, außerhalb der Familie zu sein.
Ja, oh Gott, das ist...
Es klingt so ein bisschen furchtbar, gell?
Ja, dass es extra so ein Recht geben muss, ja, aber ja. Was sie meint, ist natürlich
eine Art
richtig,
Quatsch.
Ja.
Es gab doch auch Schriftstellerin, jetzt fällt mir der Name ein, die gesagt hat, sie hätte so gerne einen eigenen Raum für sich.
Ja.
Also, und ja, man muss mal überlegen, hat sozusagen die Mutter in so einer Familie einen eigenen Raum? Mhm. Klar, wenn man eben berufstätig ist, hat man vielleicht ein Homeoffice zu Hause, aber der Vater hat dann sein Arbeitszimmer häufig, die Kinder haben ihr Kinderzimmer, aber gibt es irgendwie so ein Mamazimmer? Ja. Das stimmt schon. Aber ich finde es auch wichtig, dass man als Frau hin und wieder außerhalb der Familie ist.
Ja.
Und sei es nur, dass man eben mit Freundinnen mal 3 Tage auf eine Hütte fährt und da sind eben die Kinder nicht dabei.
Ja, total. Total.
Und dann hat man aber gleich irgendwie ein schlechtes Gefühl oder viele, oder können wir das wirklich machen oder was macht dann der Vater? Kann der 3 Tage mit dem Kind alleine? Aber das müsste doch eigentlich selbstverständlich sein.
Ja. Wie bist du denn aufgewachsen? Also es ist ja auch oft Prägung, was man vorgelebt bekommt. Gut, es ist natürlich auch, die einen gehen genau die Schritte weiter und die anderen machen genau das Gegenteilige. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es jetzt ausschlaggebend ist. Aber ich finde es doch immer wieder interessant, wie man selber vielleicht auch aufgewachsen ist.
Das ist total wichtig, glaube ich. So eine Prägung, vor allem bei Frauen, ist total offensichtlich. Und bei mir ist es die Prägung durch eine Mutter, die 10 Jahre lang ihren Job unterbrochen hat, um für ihre Töchter da zu sein. Ich bin die Ältere, meine Schwester ist 2,5 Jahre jünger. Und als ich auf die Welt kam, hat meine Mutter als Lehrerin Teilzeit weitergearbeitet. Aber als dann meine Schwester vor uns zur Welt kam und es dann 2 Kinder waren, hat sie, ich glaube, noch 8 Jahre oder so ihren Job als Lehrerin komplett pausiert und ist dann erst wieder eingestiegen, als meine Schwester, glaube ich, auf eine weiterführende Schule kam, so als sie in der 5. Klasse war. Und ich fand das für mich, es war ein wahnsinniges Privileg, mit einer Mutter aufzuwachsen, die immer da war und die Müsli-Riegel selber gebacken hat und die uns Apfelschnitze gesägt hat und damals gab es noch keine iPhones und iPads, aber auf Fernsehen wurde strikt geachtet, nur 30 Minuten am Tag aber sie hatte eben auch viel Spiele angeboten. Es gab so ein Spieleheft, wo sie alle möglichen Spiele notiert hatte, von Hüpfgummi Anleitungen und die war auch Sportlehrerin, also sie ist dann auch immer mit uns Kindern auf die Straße und dann kamen alle anderen Kinder aus den anderen Häusern raus und dann hat meine Mutter sozusagen ihre Sportlehrerin auf der Straße ausgelebt und mit uns Völkerball gespielt und das war toll und in mir gibt es eine Seite, die das eigentlich auch gerne wollte, die sich eigentlich wundert über mich, warum ich diese Berufstätigkeit so wichtig nehme, warum ich Vollzeit arbeite, obwohl ich eigentlich eine Mutter habe, die ich gerne auch wäre und meinem Kind gegenüber gerne wäre. Und ich merke das aber, dass ich das nicht so kann. Und in dem Moment, wo ich dann einmal mit den ganzen Kindern aus der Nachbarschaft, Monopoly haben wir neulich gespielt, zu fünf oder zu sechs, und da hat es richtig, ja, meinem Herz geklopft, weil ich dachte, das wäre so schön, wenn ich das viel häufiger hätte, mit fünf Kindern um mich rum und wir alle spielen zusammen und machen was. Aber es ist leider nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme.
Das finde ich total spannend, weil, so wie du es erzählst, und das kann man in deinem Buch ja auch gut nachlesen, hast du dich total wohlgefühlt zu Hause, ne? Also mit der Mutter, die zu Hause für euch da war, das war eine schöne Erfahrung.
Eine super schöne Erfahrung.
Ich weiß nicht, ob deine Mutter vielleicht irgendwann mal ein Zeichen gegeben hat, dass sie es danach schwer fand, wieder einzusteigen oder so, dass es irgendwas gegeben haben muss, dass du sagst, so schön ich es auch fand und so gern ich auch meinem Kind das so geben würde, ich erkenne an, ich bin ein anderer Charakter, ich bin ein anderer Mensch und ich kann das nicht genauso geben. Ist ja auch völlig in Ordnung, ne? Jeder Mensch ist anders und jeder gibt auch anders, hat eine andere Sprache der Liebe und gibt sozusagen seine Werte auf eine andere Art und Weise wieder. Aber ich finde es trotzdem einfach interessant, wie man das, was man zu Hause erlebt hat, gut fand und trotzdem anders macht. Nicht, weil man eben entgegengesetzt arbeiten will, sondern weil man irgendwo auch auf sich und sein Bauchgefühl hört. Das ist ja auch völlig legitim eigentlich.
Man muss ja auch sagen, dass meine Generation eben andere Voraussetzungen hatte als die Generation meiner Mutter. Mhm. Damals war es ja noch so, dass der Kindergarten sowieso erst ab 3 oder 4 sind die Kinder überhaupt in den Kindergarten gegangen. Stimmt. So was wie Kitas gab es ja gar nicht. Und dann hörte der Kindergarten aber auch auf um 12 Uhr.
Ja.
Ich kam dann nach 3 Stunden wieder nach Hause. Ich kann mich gar nicht erinnern, im Kindergarten gegessen zu haben.
Ja.
Meine Mutter war da und kochte die vollen 8, 10 Jahre lang durch. Und auch die Grundschule endete um 12 Uhr und es gab keine Nachmittagsbetreuung. Das war damals, man war ja fast stigmatisiert als Kind, wenn man damals in die Nachmittagsbetreuung musste. Ich weiß nicht, ob du noch erinnerst, es gab damals den Begriff des Schlüsselkindes.
Ja, ich war eins.
Ja, genau. Und das war ja, das war ja so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall.
Oder? Wie hast
also
du dich
gefühlt? Selber,
also
ich selber habe es, glaube ich, gar nicht so realisiert, aber ich glaube, für meine Mutter war es schon hier und da mal schwierig. Also meine Eltern haben beide gearbeitet und was ich als großen Vorteil empfand, sie haben so gearbeitet, dass ich beide gleichermaßen häufig nachmittags gesehen habe. Sie haben sich abgewechselt, aber eben erst ab 3. Das heißt, ich musste in einen solchen Hort, so einen Mittagstisch. Und so, da fühlte ich mich nicht alleine, weil da gab es ja auch andere Kinder mit dem Schicksal.
Ja.
Und dann holten mich meine Eltern, obwohl sie eine intakte Ehe führten, immer abwechselnd ab. Das heißt, ich habe nur den Vorteil gesehen, dass ich meinen Vater genauso häufig in der Woche sehe wie meine Mutter. Aber ich glaube, dass meine Mutter schon hier und da einen Blick oder einen Kommentar geerntet hat. Mein Vater natürlich nicht.
Nee, genau. Mein Vater hat übrigens, oder also mein Vater hat sich nicht beschwert, aber meine Mutter, nachdem sie das Buch gelesen hatte, mit das Erste, was sie gesagt hat, war, sag mal, dein Vater kommt ja gar nicht vor in dem Buch.
Ja, interessant.
Und sie hat sich gewundert, dass sie quasi so prägend war als Mutter für mich, dass ich immer auf sie rekurriere, wenn ich irgendwie auf Erinnerungen meiner Kindheit komme. In dem Buch geht es immer um Dinge, die ich mit ihr erlebt habe oder so. Und das stimmt, mein Vater kommt überhaupt gar nicht vor in dem Buch, obwohl er ja kein schlechter Vater war oder meine Eltern sind auch immer noch verheiratet. Also das war eine intakte Ehe und aber es stimmt, ich erinnere mich nicht an irgendwas mit meinem Vater im Speziellen.
Ja, interessant.
Auf das ich mich jetzt beziehe, so als Mutter.
Das wird dein Sohn wahrscheinlich mal anders beurteilen. Der kann sich an genauso viele Sachen mit seinem Papi zusammen erinnern. An den Mann, der die bessere Mutter ist, sozusagen. Wie kamst du auf den Titel?
Ich habe mich viel mit schlechtem Gewissen beschäftigt.
Ja.
Was, glaube ich, eben durch die Prägung herrührt, dass ich immer und eben ja auch ein Teil von mir den Wunsch hat, eigentlich so eine Vollzeitmutter zu sein.
Ja.
Ich habe voll Bock auf Kinder, ich liebe Kinder, ich hätte auch gern mehr als eins. Und ein Teil von mir hat ständig ein schlechtes Gewissen, dass ich so viel arbeite. Und der andere Teil von mir arbeitet aber eben gerne. So, und das ist ein Druck, den ich irgendwie so empfinde, dass ich ständig ein schlechtes Gewissen habe. Eben auch in dem Moment, als das Kind mich dann Anna nannte im Videocall, wo ich wirklich gedacht habe, jetzt geht die Welt unter, ich habe alles falsch gemacht. Da wären mir fast die Tränen gekommen. Und dann aber wiederum dachte ich mir, aber es ist doch toll, wenn du einen Mann hast, der eben eine genauso gute Mutter ist.
Ja.
Das ist doch genau die Lösung für viele Probleme, dass man als Frau häufig unter der Doppelbelastung oder den zwei Herausforderungen, man will sich irgendwie im Beruf was leisten, man hat ja auch vielleicht eine tolle Ausbildung, man hat studiert, die Abitur- oder Schulabzeugnisse von Frauen und Mädchen sind ja häufig besser wie die der Männer und man hat sich doch was aufgebaut, man will doch das trotz Kind irgendwie wie weitermachen, so muss es doch vielen gehen. Und klar wollen aber auch viele gute Mütter sein und viel von ihrem Kind mitkriegen. Und wie kriegt man das hin? Und die Lösung sind die Väter. Mhm. Also, und wir müssen eigentlich das nicht als Frauen immer denken, wir müssen das alles wuppen, wir müssen Familie wuppen, Beruf wuppen. Klar, das ist der Anspruch, aber gelingen kann es doch nur, wenn wir Väter oder Männer oder Partner oder Partnerinnen haben, die einem den Rücken frei halten. Man mhm. kann das nicht alleine schaffen. Wir brauchen Verbündete. Und warum kann das nicht auch der Vater sein, der auch hin und wieder die bessere Mutter sein kann? Ich finde das einen sehr entlastenden Gedanken. So ist das gemeint, ja. Der Buchtitel.
Habt ihr gab es so ein Roundtable, wo ihr euch vorher mal hingesetzt habt und gesagt habt, wie viel wer einbringen möchte und ob das auch ein 50-50-Modell werden kann? Oder hat es sich dann irgendwie so zurechtgeruckelt, dadurch, dass dein Wunsch eben groß genug war, wieder komplett arbeiten zu wollen?
Das hat sich so zurechtgeruckelt. Und es wäre natürlich schwierig geworden, wenn wir beide andere Jobs hätten. Mein Mann ist ja auch in seinem Beruf zum Teil als Geschäftsführer und Freelancer und macht viel mit Homeoffice, ist er auch sehr frei in seiner Arbeitszeit. Das wäre natürlich anders, wenn er, was weiß ich, im Schichtdienst wo arbeiten müsste oder so und oder ich im Schichtdienst arbeiten müsste. Ja. Wir können uns sehr frei die Zeit einteilen. Deswegen ging das, ohne dass es so diesen Konfliktmoment gegeben hat, wo es klar gewesen wäre, so jetzt muss einer von beiden, muss jetzt 50% machen, sonst kriegen wir es nicht mehr hin. Aber wir wurschteln uns da jetzt seit 10 Jahren so durch. Also unser Sohn wird 10 bald. Wir wurschteln uns da komplett durch und mal eben in der Phase, wo ich in Amerika war, da hat natürlich mein Mann eher 100% übernommen. Ja. Und dann gab es aber wieder Phasen, wo mein Mann sich dann zwischendrin mal selbstständig gemacht hat. Da habe ich wieder mehr übernommen. Also das ist nicht so, dass man jeden Tag 50% macht, sondern ja. Das ist so ein Pendel, dass mal in die eine, mal in die andere Richtung ausschwingt. Und ich fürchte aber, das letzte Jahr, wo ich eben viel dieses Buch vorbereitet hat, war das Pendel auch eher, also hat mein Mann mehr gemacht als ja. ich.
Also es geht ja auch gar nicht anders. Man kann ja ein Leben nicht in Stein meißeln. Das ist von Faktoren wie eben solchen Dingen wie Amerika abhängig, aber auch von den Lebensphasen des Kindes. Ich glaube, das ist auch schön, wenn man das sozusagen immer wieder anpassen kann und darf. Es sind normalerweise deine Texte, gerade beruflicher Art, deutlich politischer geprägt, wobei das Thema ja im Grunde auch ein politisches Thema ist, muss man sagen. Und du hast über unsere ehemalige Bundeskanzlerin gesprochen und darüber gesprochen, dass sie eben eine Frau ist in dem höchsten Amt sozusagen Deutschlands ohne Kinder. Ich frage mich, ob dieses Amt, oder ich glaube, du hast es dich auch gefragt und ich bin gespannt. Also dieses Amt ist ja auch ein schwieriges, um es auch mit Kindern zu vereinen. Nicht, weil sie deswegen weniger leisten könnte, deswegen weniger drauf hätte oder sowas, sondern einfach, weil das Leben mit Kindern nochmal anders voll ist, beziehungsweise man noch mehr Platz hat, wenn man keine Kinder hat. Ich hoffe, das versteht man richtig. Wie ist dein Take dazu? Kann man diesen Job auch mit Kindern, könnte man ihn auch mit Kindern vereinen?
Ja, wenn man den passenden Partner oder die Partnerin hat, dann ja. Aber die Realität ist halt die, dass viele Männer, viele Politiker eine Frau im Rücken haben, die sich um die Kinder und den Zusammenhalt innerhalb der Familie kümmert. Mhm. Und umgekehrt gibt es eben selten Frauen, die so einen krassen Job haben wie den einer Kanzlerin und dann gleichzeitig noch einen Mann haben, der bereit ist, praktisch alles im Hintergrund zu machen, weil das ist wahrscheinlich eine Illusion zu sagen, wer Spitzenpolitik betreibt, der hat gerade am Wochenende hat der oder die keine Zeit. Da sind dann ja Parteitage, da muss man dann raus auf den Marktplatz am Samstag und am Sonntag, um die Wählerinnen und Wähler zu treffen. Man hat Bürgersprechstunden und die finden ja immer dann statt, wenn eben die Bürger und Bürgerinnen auch Zeit haben.
Ja, klar.
Und da kannst du ja dann nicht sagen, ja, sorry, ich bin nur bis 15 Uhr zu erreichen, weil dann stehen meine Kinder an erster Stelle. Das wäre schön, wenn wir da mal irgendwann hinkommen. Dass das akzeptiert wäre, so eine Aussage, dass man dann einen Termin absagen kann als Politiker, weil das Kind Geburtstag hat. Aber die Realität im Jahr 20, ja, jetzt halt, ist leider so, dass man als Politiker Vollzeit erreichbar sein muss und Kinder da wahrscheinlich maximal mitlaufen können, aber ist selten an Nummer eins stehen. Und es gibt ja auch, wenn man die Familie Kohl anschaut, da haben ja die Kinder zum Teil bitterböse Abrechnungen geschrieben über ihre Kindheit als Kohlsohn. Das muss zum Teil hart sein. Und deswegen wundert es mich nicht, dass Frauen wie Angela Merkel keine Kinder haben. Und interessant wäre halt zu wissen, hätte sie sich damals anders entschieden, wäre sie dann überhaupt in die Position gekommen?
Weil
du musst so viel Zeit investieren in um Netzwerke aufzubauen. Oder Merkel war ja immer jemand, die entgegen aller Wahrscheinlichkeit und an allen Männernetzwerken vorbei sich hochgekämpft hat an die Spitze ihrer Partei. Wie schafft man denn das, wenn man ein Kind hat, dem man auch Zeit einräumen möchte?
Eigentlich ist im Grunde das noch die interessantere Frage. Hätte sie das geschafft und hätte man sie dann mit der Wahl belohnt? Oder hätte man sozusagen aufgrund von Vorteilen gesagt, das ist ja nicht machbar, wie soll sie das, also so Annalena Baerbock.
Ja, das Blöde ist, egal wie man es dann macht als Frau der Politikerin, man macht es halt falsch. Weil wenn sie jetzt Kinder gehabt hätte, Frau Merkel, dann wäre ja klar gewesen, dass man gefragt hätte, wie kann sie denn jetzt Kanzlerin sein und ihre Kinder nicht sehen? Das ist ja eine Ego-Mutter.
Ja, genau.
Eine Rabenmutter, genau. Und jetzt, wo sie keine Kinder hatte, ist damals auch in Hintergrundrunden häufig kolportiert worden. Sie war ja auch Familienministerin. Wie kann die denn Familienministerin sein, die Merkel, ohne eigene Kinder zu haben? Und das auch bei Kamala Harris, also egal wie man es macht, es reicht nicht.
Es reicht nicht. Jetzt ist, glaube ich, der deutsche Durchschnitt in der Anzahl der Kinder, die, glaube ich, bei 1,36 oder sowas. Also unter zwei,
wenig.
Über zwei, über eins. Jetzt frage ich mich, ist das auch ein Zeichen für Emanzipation? Weil eben die Frauen damit sich noch mehr Zeit und Kapazitäten einräumen, ihrem Beruf oder anderen Dingen nachzugehen? Was würdest du sagen?
Also so gesehen wäre ja sozusagen die niedrige Geburtenrate eigentlich auch was Positives.
Ja, ich versuche es so zu drehen.
Ich finde das sehr charmant, die Sichtweise. Und sie leuchtet mir auch auf eine Art ein, weil natürlich eben viele Frauen heutzutage top ausgebildet sind und ihre eigene Unternehmen aufgebaut haben oder aufgestiegen sind in Unternehmen und überproportional häufig studieren und so. Da ist natürlich dann Familiengründung bei vielen auch nicht die erste Priorität. Und man sieht ja auch bei den Zahlen, dass das erste Kind immer später zur Welt kommt.
Mhm.
Und das ist ein bisschen schade, weil es dafür spricht, dass eben einfach die Vereinbarkeit von Beruf und Familie noch nicht weit genug ist. Weil eigentlich ist es schade, dass viele denken, ja, ich muss erstmal noch studieren, ich muss erstmal noch gründen, ich muss dann noch erstmal mein Unternehmen verkaufen und dann muss ich noch den Karriereschritt machen und dann ist man irgendwann Mitte 30 und denkt sich, jetzt, und dann klappt es bei vielen ja auch nicht.
Ja.
Also es ist dann noch das nächste Thema. Wenn man so spät anfängt, ist es ja auch schwierig, am Ende bei drei Kindern rauszukommen.
Ja.
Und das ist eigentlich schade, dass man immer noch so einen Entweder-Oder-Effekt hat. Entweder Kinder oder Karriere. Und dass viel zu selten noch beides gelingt.
Ja. Du hast auch in deinem Buch geschrieben eine Zahl, ich glaube 55% Männer möchten eigentlich mehr Care-Arbeit übernehmen. Woran liegt es denn nun, dass sie es dann aber nicht machen? Ist es dann eben so eine Gehaltsfrage?
Was denkst du? Hattest ja vorhin von den wirtschaftlichen Voraussetzungen gesprochen. Es macht natürlich viel aus. Am Ende ist es ja keine Entscheidung des Herzens, die man trifft, wie viel Zeit man mit seinen Kindern verbringt oder nicht, sondern eine Entscheidung des Geldbeutels. Und häufig in vielen Paaren gibt es ja einen Altersunterschied, dass der Mann häufig älter ist als die Frau. Mhm. Und wenn der Mann schon älter ist, dann hat er ja schon 3, 4, 5, 10 Jahre Karriere mehr gemacht. Dann ist sein Gehalt vielleicht allein deshalb höher als das der Frau. Mhm. Und dann ist es ja eine wirtschaftliche, rationale Entscheidung zu sagen, ich arbeite jetzt weiter, während die Frau, die weniger verdient, wenn die Teilzeit verdient, dann ist ja das Familieneinkommen nicht so stark betroffen.
Wie lösen wir dieses Problem auf? Also ich zerbreche mir den Kopf darüber seit geraumer Zeit. Man kommt immer wieder auf die gleichen Faktoren, woran es liegt. Manche sind so ein bisschen Henne oder Ei, da weiß man nicht genau. Aber hast du nicht diesen einen Schlüssel dabei?
Also man kann immer sagen oder fordern, dass es mehr politische Anreize geben könnte. Weil man hat ja gesehen, dass das Elterngeld schon einen Einfluss hatte. Damals war das revolutionär und neu, dass man sagte, wenn der Vater auch noch 2 Monate nimmt, und das wird ja eben bezahlt, da wird ja natürlich nicht das Gehalt zu 100% kompensiert, aber immerhin zu was bis zu 60%, 70%, das ist ja schon mal was. Und speziell sich an Väter gewandt, also wenn ihr auch Elternzeit nehmt, dann kriegt die Familie sogar noch 2 Monate länger vom Staat was bezahlt. Und da könnte man natürlich schon fragen, wäre es nicht jetzt 10 Jahre später oder 12 Jahre später Zeit, dass man das anpasst in die Richtung 50-50.
Ja.
Nur dann werden Familien unterstützt, wenn beide wirklich sich gleich viel Zeit nehmen. Oder wenn man das nicht vorschreiben möchte, was ich auch kritisch finde, wenn man das so krass vorgibt, weil Lebensmodelle sind halt unterschiedlich, aber man könnte ja Anreize setzen, zum Beispiel indem man das Ehegattensplitting abschafft und in so einen einfach steuerliche Anreize schafft für Paare, weil man ist ja so ein bisschen der Dumme, wenn man so macht wie mein Mann und ich. Wenn wir beide gleich viel verdienen, dann haben wir natürlich überhaupt keinen Vorteil. So, wir werden nicht belohnt als Paar, dass das so macht. Und ich muss auch nicht zwingend belohnt werden, so, aber ich wundere mich dann nicht, wenn es Paare halt anders entscheiden, weil einfach wirtschaftlich es sich sozusagen dann nicht lohnt, für viele Frauen wieder mehr zu arbeiten, dann müssen sie auch wieder mehr Steuern zahlen.
Ja, ja.
Da könnte man schon im Steuerrecht Stellschrauben setzen, beim Elterngeld Stellschrauben setzen und in Sachen 4-Tage-Woche. Ich bin eine große Verfechterin der 4-Tage-Woche. Ja. Das hieß auch mal Familienarbeitszeit, dass es hieß, es wird sozusagen bei Familien, in denen beide 4 Tage arbeiten, zahlt der Staat den 5. Tag. Ah. Wäre das nicht ein super Anreiz? Ich meine, in Zeiten leerer Staatskassen, wo wir natürlich einen Krieg in der Ukraine mitfinanzieren und wahnsinnig viele Mehrausgaben haben, weil auch die Wirtschaft stagniert und so, ist natürlich einfach wenig Geld da. Aber hätte man Geld, könnte man als Staat schon sagen, für alle, die 4 Tage arbeiten, wir zahlen den 5. Aber nur, wenn es Mann und Frau beide machen.
Beide, ja. Wenn du jetzt nochmal entscheiden würdest, oder du hattest vorhin auch angesprochen, das ist etwas, was ich normalerweise nicht selber frage, aber du hast es selber angesprochen und es steht in deinem Buch, dass es schon die Gedanken um ein zweites Kind gab, aber mehrere Faktoren sozusagen für dich dagegen gesprochen haben. Würdest du, wenn es nochmal eine Gelegenheit gäbe, alles wieder genauso machen?
Nee. Also, ich hätte immer ganz gerne 3 Kinder gehabt.
Ja.
Und bin schon auch traurig, dass ich keine 3 Kinder habe. Ja. Und weiß auch nicht, weil mir eben diese eine Frage von von der österreichischen Kollegin so durch den Kopf, stell dir vor, du wärst tot. Was wäre dann wichtiger gewesen, der Beruf oder die Familie? Ich ahne schon, deswegen hat mich die Frage auch so getroffen, dass man dann in so einem Moment nicht seine Erfolge im Beruf aufzählt und sagt, ja, ich habe 2 Bücher geschrieben, vielleicht habe ich bis Ende meines Lebens vielleicht 3 oder 4 Bücher geschrieben. Zählt dann das mehr oder zählt dann mehr, dass man sagt, ich habe 4 Kinder zur Welt gebracht oder 3? Und bei mir steht da in der Bilanz ein Sohn, auf den ich wahnsinnig stolz bin. Und ich bin irre glücklich, dass ich ein Kind gekriegt habe. Aber ich hätte schon gern mehr gehabt. Und natürlich jetzt so im Nachhinein fällt es leicht zu sagen, naja, hätte man eben zum Beispiel früher damit anfangen müssen. Weil ich war, ich glaube, 33 oder so beim ersten Kind. Und ja, wir haben ja versucht, ein zweites zu bekommen. Da war ich dann eben auch schon 35, 36, mein Mann um die 40.
Ja.
Und das ging dann eben auch nicht mehr so gut. Und dann haben uns die Ärzte gesagt, naja, wir könnten jetzt hier mit Reproduktionsmedizin und sie könnten jetzt Hormone und wir könnten dies und Bums. Und das hätten wir machen können, haben uns dann aber dagegen entschieden, wo ich mir auch nicht sicher bin, hätte man es vielleicht doch machen sollen oder so, zumindest probieren sollen oder so. Aber ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor dieser Prozedur und habe dann eben immer gedacht, hatte ich doch eine Art von Gottvertrauen. Da habe ich dann gedacht, naja, vielleicht soll es ja nicht so sein. Und ich habe ja eben auch einen tollen Beruf und mein Mann hat einen tollen Beruf. Vielleicht ist das irgendwie quasi der Hinweis von ganz oben oder einfach meine Art ans Leben ranzugehen, ist quasi nichts zu forcieren, sondern aus dem, was da ist, das Beste zu machen. Und ich dachte mir, na gut, ich habe doch auch einen Beruf, der mich glücklich macht. Dann kann ich jetzt vielleicht ein Buch schreiben, statt irgendwie ein zweites oder drittes Kind zu bekommen. Aber ich weiß nicht, ob die Entscheidung richtig war oder ob ich nicht in 10, 20, 30 Jahren sage, eigentlich hätte ich die Prioritäten doch anders setzen sollen.
Ja, es ist ein ganz schwieriges Thema, finde ich. Man sucht dann auch so ein bisschen nach so einem Anker, an dem man sich irgendwie festhalten kann, und sei es die Entscheidung selber zu treffen oder dass sie einem abgenommen wird. Das, was du sagst, deine Art ist, ans Leben ranzugehen, ist nicht zu forcieren, und ich glaube, da unterscheiden sich Menschen auch einfach, womit sie dann am Ende des Tages glücklich sind. Wenn du jetzt entscheiden müsstest, für wen du dieses Buch geschrieben hast, ist es für dich selbst oder für arbeitende Mütter oder eben nicht arbeitende Mütter oder zukünftige Mütter, deine eigenen Eltern, dein Mann? Kannst du das so?
Ja, da hast du eine schon alle. Da hast du schon alle genannt, genau. Die Frage ist, quasi in welche Gewichtung.
Ja.
Aber ich habe das Buch schon so ein bisschen geschrieben, wie man ein Familienfotoalbum schreibt. Also, ich habe es nicht geschrieben, um mir was zu beweisen oder auch nicht, um die Welt zu verbessern, obwohl ich mich freuen würde, wenn ich dazu beitrage, Frauen zu empowern, die einfach auch wissen, sie haben Lust, auch sich außerhalb der Familie zu verwirklichen. Dann würde ich immer sagen, ja, gib das nicht auf, weil es ist auch viel wert. Familie ist viel wert, aber auch ein Leben außerhalb der Familie, sei es in einem tollen Beruf oder mit einem spannenden Hobby, ist auch viel wert. Man darf sich nicht selber aufgeben. Das finde ich auch wichtig, und die Botschaft an die Politik ist eben auch richtig. Es gibt noch so viel zu tun, zu verbessern, um die Vereinbarkeit zu erleichtern, dass vielleicht doch irgendwann beides geht. Buch und viele Bücher, viele Kinder. So, oder was man auch immer miteinander vereinbaren will. Da gibt es auch noch Luft nach oben. Aber eigentlich habe ich es geschrieben, zu Weihnachten dann so ein Bilderalbum macht und sich dann erinnert an die gemeinsame Zeit, die man hatte. Und ich hoffe, dass mein Sohn vielleicht, der ist so ein Lesemuffel, aber vielleicht, wenn er durch die Phase durch ist, wenn er mal irgendwann dieses Buch zur Hand nimmt und dann weiß, okay, er hat einfach 2 Eltern, die ihn wahnsinnig lieben.
Ja, das konnte man merken in dem Buch. Und er kann auch sehr stolz darauf sein, dass er eine Mutter hat, die für sich einsteht. Anna, ich danke dir sehr, dass du heute hier warst. Anna Klaus über Mein Mann ist die bessere Mutter. Ich kann es sehr empfehlen, es war sehr kurzweilig und ja, es hat mir großen Spaß gemacht, das zu lesen. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
wenn ihr Anna Claus auch mal live erleben wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Sie ist nämlich auf Lesung unterwegs und zum Beispiel am 20. Februar im Nordspeicher in Hamburg. Aber auch in München, Berlin, Delmenhorst oder Zürich zu finden. Schaut doch mal in den Shownotes vorbei, da findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, die Glocke aktiviert, Sterne vergebt und vor allem weiterempfehlt. Vergesst auch nicht, auf Instagram unter echtemamas.ehrlich gesagt zu folgen, zu liken und zu kommentieren, wen ihr euch vielleicht so wünscht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Eure Nora.